Bernd. Ja, heute ist so Tennis-Feeling, ne? So links, rechts, links, rechts. Wo ist der Ball? Wo ist die Reaktion? Also lasst euch nicht irritieren, wenn ich ständig hier von links nach rechts schaue. Ich will euch ja alle auch im Blick behalten. Und ich habe gemerkt, ich muss auch meine Brille aufsetzen. So, geht's mir besser. Eins meiner Mottos, meiner Lebensmottos, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist, da gibt's noch was, da geht noch was. Ich merke das nach 27 Jahren Ehe, wenn die Kinder aus dem Haus sind, muss das nicht das Ende sein, sondern da gibt's noch was und ich will das entdecken und ich bin mit meiner Frau mir sehr einig, dass wir diese Zeit nach den Kindern nochmal auskosten werden. Und da wird für uns nochmal ein neuer Frühling anbrechen, das erwarte ich einfach. In Bezug auf meinen Dienst geht es mir ähnlich. Irgendwann wird auch ein Pastor pensioniert. Aber dann will ich nicht in die Bedeutungslosigkeit versinken, sondern ich weiß, da gibt's noch was, da geht noch was. Und wenn Gott Gesundheit schenkt, im Dienst sind wir ja eh immer, wir werden dann nur nicht mehr dafür bezahlt. So, ich erwarte, dass Gott da noch mal Gnade schenkt. Und auch in meinem täglichen Ergehen so, wenn ich die Bibel lese. Ich glaube, ich habe die Bibel mindestens 30 Mal am Stück durchgelesen. Aber ich merke, da geht immer noch was. Und da gibt's immer noch was Neues. Das ist ein einzigartiges Buch, deine Bibel. Da sind so viele Schätze drin, da kannst du so viel entdecken. Das ist eine ganz großartige Sache. So, da geht noch was, da gibt's noch was. Manchmal fühlt man sich so, naja, so abgeklärt. Man kennt schon alles, man weiß schon alles. Aber in uns steckt noch mehr. Und das will ich dir zusprechen, in dir steckt noch mehr. Vielleicht fühlst du dich manchmal sehr armselig, ausgepowert. Hier ist ein großes Maß an Mitarbeit und an Zeiteinsatz. Das merke ich so, wenn ich so das Programm anschaue. Alle Achtung, aller Respekt. Aber manchmal kommt man auch so an seine Grenzen. Und dann fühlt man sich manchmal so wie der Letzte. Warum muss ich immer den Dreck wegmachen von den anderen? Warum muss ich immer abschließen? Ja, ich bin der Erste im Haus und bin der Letzte. Habe mich auch schon oft so gefühlt. Und dann merke ich so diesen Gedanken der Armseligkeit, dem will ich nicht Raum geben. Ich bin ja mehr als das, was ich fühle. Ich bin ja das, was Gott in mir sieht und was er in mich hineingelegt hat. Und manchmal erscheine ich sehr armselig, aber ich weiß, ich bin unendlich reich beschenkt. Amen. So sind wir als Gotteskinder unendlich reich beschenkt. Manchmal in den Augen der Welt der letzte Dreck. Aber in uns ist Herrlichkeit des Himmels. Da ist Licht, da sind Schätze Gottes da. So, ich habe diese Predigt überschrieben. Arm und doch unendlich beschenkt. Untertitel: Der Schatz der jungen Witwe. Das wäre so ein reißerisches Thema, so der Schatz der jungen Witwe. Da könnte man auch einen Film drüber drehen. Es gibt viele versteckte Schätze. Ich kann mich erinnern, das Deutsche Kinderhilfswerk hat vor 2-3 Jahren mal zu Spenden aufgerufen für Kinder. Und zwar haben sie gesagt, Leute, sammelt mal nicht nur Euro, sondern sammelt auch D-Mark. Und da dachte ich zuerst, huch, D-Mark, das war doch mal vor 10 Jahren. Aber tatsächlich haben sie gesagt, finden Sie Geld in der Manteltasche, unter der Matratze, in Schatullen, in Etuis, in Kommoden oder in ausrangierten Möbeln, in Schränken im Keller. Verstecke für die kleinen Münzen sind zahlreich. Mit ihrer Spende können wir Kindern in Deutschland ein Stück Zukunft schenken. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank sind zurzeit noch 7,2 Milliarden D-Mark im Umlauf. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist ernst zu nehmen. Die sagen, 7 Milliarden D-Mark in Münzen. Also das heißt, im Schnitt hat jeder Bundesbürger noch so Bargeld D-Mark im Wert von 90 Euro. Und die wenigsten wissen davon. Was weiß ich, ob hinter einem Bilderrahmen, der irgendwo bei mir auf dem Speicher steht, noch ein versteckter Schein steckt. Oder im Koffer von der Oma, irgendwo in einem doppelten Boden, noch deutsches, altes deutsches Geld steckt. Kann ja sein. Wenn wir diese Schätze heben würden, ich glaube, es gibt Kaufhäuser, da kann man noch mit D-Mark bezahlen. Und man kann die sicher irgendwie noch umtauschen. Und man kann es auch spenden. Das ist hier ja die Idee gewesen. Ebenfalls einen Schatz, einen versteckten Schatz hat die Person, von der unser Bibeltext erzählt. Und die wusste auch ganz lange Zeit nichts davon. Die hat sich sehr arm gefühlt, aber hat noch einen unendlich großen Schatz versteckt gehabt. Steht in 2. Könige 4, die ersten 7 Verse. Ich lese uns das vor. Eine Frau von den Ehefrauen der Prophetenjünger flehte einst zu Elisa laut mit den Worten: Mein Mann, dein Knecht, ist gestorben. Und du weißt selbst, dass dein Knecht ein gottesfürchtiger Mann gewesen ist. Jetzt aber ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne zu Sklaven nehmen. Elisa antwortete ihr: Was soll ich für dich tun? Welche Vorräte hast du noch im Haus? Sie erwiderte: Deine Magd hat gar nichts mehr im Haus als nur einen Krug mit etwas Öl. Da sagte er: Geh hin, borg dir Gefäße von allen deinen Nachbarn draußen, leere Gefäße und nicht zu wenige, und dann geh nach Haus und schließ die Tür hinter dir zu und nimm deine beiden Söhne mit und gieß in all jene Gefäße ein. Und wenn eins davon voll ist, stell es beiseite und füll das nächste. Sie nun ging von ihm hinweg und tat, wie er gesagt hatte, und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Und diese reichten ihr die Gefäße und sie goss sie voll. Als nun alle Gefäße gefüllt waren, sagte sie zu ihrem Sohn: Reich mir doch noch ein Gefäß her. Aber er sagte: Es ist keins mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Als sie nun zu dem Gottesmann kam und ihm alles berichtete, sagte dieser: Geh hin, verkauf das Öl, bezahl deine Schuld, und von dem, was dir dann noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen gut leben. Ich möchte beten. Herr, diese einfache Geschichte kann zu deinem Reden werden. Bitte schenk doch Offenheit zum Hören und zum Verstehen. Öffne unser Herz und zeig uns deine Schätze in uns. Amen. Da war also eine junge Witwe. Und es war eine große Not, das kann man sich nachvollziehen. So die Sicherungssysteme, die gab es da noch nicht so in dem Umfang. Da war eine Not, der Mann war verstorben, der Versorger der Familie, der das Einkommen erzielt hat, und jetzt ist eine junge Frau zurück mit 2 minderjährigen Kindern. Und zudem noch ist sie bedroht, dass der Gläubiger, der bei dem sie Schulden hat, jetzt kommt und ihr die Kinder wegnimmt. Das ist grausam für uns, hört sich für uns erstmal ganz komisch an, aber damals war das eine Form der Kreditsicherung. Man hat die Kinder verpfändet. So, und wenn du deine Schulden nicht zurückzahlen konntest, dann mussten die Kinder beim Gläubiger dann die Schuld abarbeiten. Gibt's heute ja auch noch in bestimmten Lebensfeldern. Und sie spricht den Elisa an, der da wieder auf der Durchreise ist, der Dienst des Propheten, der war da so, war ja im Reisedienst, kam alle paar Wochen oder Monate vorbei, und sie klagt ihm diese Not und sagt: Elisa, mein Meister, mein Herr, guck mal, wie dreckig es mir geht. Mein Mann ist verstorben und ich habe nichts mehr, und wovon soll ich denn leben? Und morgen kommt der Gläubige und nimmt mir meine beiden Söhne weg. Und Elisa hört sich das so an und stellt 2 scheinbar ganz dumme Fragen. Was soll ich für dich tun? Ist die erste. Was kann ich tun? Ich bin doch auch darauf angewiesen, dass ich versorgt werde. Der war ja auch so abhängig von den Spenden und den Gaben der Leute. Was soll ich tun? Und die zweite Frage, scheinbar noch ein Tick dümmer: Was hast du noch im Haus? Mensch, Elisa, die hat doch nichts mehr. Wenn wir sagen, die ist doch arm wie eine Kirchenmaus. Was? Du tust ja doch noch weh, wenn du sie auf ihren Mangel hinweist. Was hast du noch im Haus? Und sie antwortet tatsächlich: Ich habe nichts im Haus. Da in der Ecke steht noch ein Krug Öl. Da ist noch so ein bisschen Öl drin. Das reicht noch für einmal Teig machen. Also ein paar Tropfen. Vielleicht hat sie gedacht: Der Mann, das ist doch ein Mann Gottes. Warum fragt er? Der muss das doch wissen. Der hat doch immer die tollen Offenbarungen. Warum spricht Gott nicht mit ihm? Aber sie ist an der Stelle gehorsam. Das ist so ein kleiner Fingerzeig. Sie muckt da nicht dagegen auf. Sie ist gehorsam. Macht genau, was er ihr sagt. Borg dir Gefäße aus. Was ein Unsinn. Was denken die Nachbarn? Wofür will die Frau jetzt die Krüge und die Töpfe haben? Denken die, ich bin abgedreht, ich bin verrückt geworden? Sie ist gehorsam. Sie geht hin. Sie borgt sich Gefäße. Und der erste Fingerzeig ist, wer Wunder sehen will, muss gehorsam sein. Manchmal ist ein Gehorsamschritt, auch ohne das verstehen und erklären zu können, der erste Schritt in ein göttliches Wunder rein. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Vielleicht erlebst du es heute. Die Frau ist gehorsam. Und das Ergebnis ist tatsächlich überraschend. Stell dir vor, die nimmt ihr Krüglein da mit dem letzten Tropfen drinne und fängt an umzuschütten. Und die denkt, naja, dreimal umgeschüttet, dann ist ja nichts mehr da. Und sie gießt und merkt, da kommt was, da läuft was. Es läuft und läuft und läuft. Das soll doch schon lang leer sein und da läuft immer noch und der Krug ist voll, stellt ihn beiseite. Ihr Sohn reicht ihr den nächsten an, sie schüttet und schüttet und schüttet und alle Krüge werden voll. Und dann sagt sie so, jetzt wieder den nächsten und sagt, da ist keiner mehr da. Was, kein Krug mehr da? Und guckt in ihren eigenen Krug und da ist er leer. Solange sie Gefäße hatte, ist das Öl geflossen. Da könnte man jetzt eine eigene Predigt draus machen. Ja, so dieses Glaubensgefäß. Wie viel Öl fasst mein Gefäß? Wie viel Glaube fasst mein Herz? Mancher ist unterwegs mit einem kleinen Krügchen und mancher ist mit einem Tanker unterwegs. Ne? Das sind dann so die Glaubensgiganten. Da will ich gar nicht so drauf abzielen. Es gibt ja, ist ja eine schöne Geschichte, es gibt so verschiedene Deutungsebenen, wie bei einer Zwiebel. Eine Zwiebel hat so verschiedene Schichten. Und die erste Deutungsebene, die erste Zwiebelschicht, ist so die, Gott versorgt, die ihm vertrauen. Das ist so die erste Lehre, die man da so draus ziehen kann. Da geht's um die Frau und ihre Kinder und ihre Not und sie ist gehorsam und sie tut, was der Mann Gottes ihr sagt und Gott reagiert darauf und Gott versorgt sie. Unser Lebensalltag lässt erkennen, dass auch Gottes Kinder Not haben können. Auch Brüder und Schwestern verlieren mal ihren Arbeitsplatz. Auch Geschwister werden mal krank. Das liegt nicht daran, dass Gott jetzt da seinen Segen zurückgezogen hat. Manchmal, hatte ich heute Morgen gesagt, ist das auch ein Klopfzeichen Gottes, dass er neu auf sich aufmerksam machen will. Aber ich erlebe das gerade in der Not, wenn ich dann nicht aufgeregt hin und her renne und selber schnell nach Lösungen suche, da merke ich, dass Gott sich auch zeigen will. In der Not will der Herr sich als Helfer erweisen. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir manchmal an unsere eigenen Grenzen kommen. Denn das ist uns ja auch eigen, wenn wir alles im Griff haben, dann sind wir auch ziemlich unabhängig. So, da brauchen wir auch Gott nicht. Und die kleinen Nöte, ach, da helfen wir uns selber. Manchmal müssen wir an unsere Grenzen kommen. Und dann ist Not eine Seehilfe, so würde ich es umschreiben. Eine Seehilfe, die uns hilft, dass wir die Liebe und die Fürsorge Gottes neu erkennen. Dass unsere Aufmerksamkeit neu auf ihn gerichtet wird, der sagt, ich bin die Fülle und ich habe die Fülle. Und mir gehört alles Gold und alles Silber der Erde. Ich bin der Herr. Wenn eine Not kommt, dass wir uns da nicht faszinieren lassen und blenden lassen und fixieren, so wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern dass wir aufschauen und sagen, Herr, da ist Not, aber du bist größer. Du gibst dich mir jetzt gerade zu erkennen. Da ist Not eine Seehilfe und auch als zweites eine Steighilfe, um Gott wieder näher zu kommen. Not als Trittbrett auf Gott zu, nicht von Gott weg. Das ist eine unreife Haltung, dass Gottes Kinder, wenn sie in Not kommen, sich von Gott lossagen. Hiobs Frau hat das mal gesagt. Als Eisenbach unterging, sag dich los von deinem Gott. Aber er war ein reifer Mann. Er sagt, wie könnte ich Gott vergessen? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Er hat sich Gott zugewandt. Seine Frau hat gesagt, wend dich ab. Wie oft kehren Gottes Kinder dem Herrn den Rücken? Wir sind unter uns, alles Christen hier. Wie oft kehren Gottes Kinder dem Herrn den Rücken, wenn das Leben nicht so verläuft, wie sie es gern hätten? Ich hatte mal einen wunderbaren Mitarbeiter, eigentlich ein Ehepaar, schon viele Jahre her, ganz am Anfang. Das waren so hingegebene Christen, das war mein Timotheus. Die haben sich bekehrt, die haben sich taufen lassen, die waren begabt. Da, ich habe gedacht, wenn ich mal hier übergebe, dann übergebe ich das an die zwei. Und dann ist ihre Ehe, nach bestimmt 10 Jahren Nachfolge, ist ihre Ehe in eine Krise gekommen und die Frau ist weggegangen und fortan ist er nicht mehr zum Gottesdienst gekommen. Der hat Gott den Rücken gekehrt. Der hat seine ganze Zukunft davon abhängig gemacht, dass alles glatt läuft. Und dann ist Not gekommen, unerklärlich. Und ich konnte nicht sagen, du bist schuld oder du bist schuld. Klar wird man sagen, die Frau ist schuld, aber da ist ja auch irgendwas. Da geht ja nicht ohne Grund. Und seither, ich habe ihn in den letzten 10 Jahren vielleicht 2-mal getroffen. Der hat total Gott abgesagt. Der war so enttäuscht und es war sein Ein und Alles, ist weg. Da hat Not genau das Gegenteil bewirkt. Ich hätte mir gewünscht, dass der kommt und sagt, Mensch, was kann ich denn machen? Was habe ich denn gemacht? Was kann ich besser machen? Wie kann ich meine Frau zurückgewinnen? Nichts von alledem. Und jetzt ist er also gut ein paar Jahre jünger als ich, so 15 Jahre jünger, so ein smarter Businessman, hat einen tollen Job, fährt ein tolles Auto, ist immer noch Single, aber hat mit Jesus nichts mehr am Hut. Was für eine Tragik. Was für eine Tragik. Ich finde das absolut traurig. Not kann uns zum Segen werden, wenn sie uns zu Jesus treibt. Auch die größte Lebensnot, die Verzweiflung, die ein Mensch haben kann über sich, weil er merkt, ich krieg's nicht gebacken, kann zum Segen werden. Wohl dem, der zerbricht am Kreuz und Leben findet. Wohl dem, der seine Bedürftigkeit eingesteht und sagt, Herr Jesus, hier bin ich, ich habe nichts zu bieten, ich habe nichts vorzuweisen, meine Hände sind leer, aber du kannst sie füllen. Amen. Und wir haben das erlebt. Was haben wir denn vorzuweisen? Tolle Erziehung, christliche Werte. Das nimmt ja auch immer mehr ab in unserem Land. Waren wir so Menschen, auf die Gott stolz war dann, als er, Mensch, auf dich habe ich noch gewartet, wie schön. Hat Gott auf mich gewartet oder auf dich? Dich brauche ich noch. Nee, wir waren ja alle bedürftig. Wir waren alle in Not, als wir erkannt haben, dass wir Sünder sind und dass wir verloren gehen. Und dann haben wir uns umgewandt, haben eine Umkehr erlebt. Bekehrung, Buße, Lebenswende. Und dann haben wir gemerkt, und da kommt seine Vergebung in mein Leben und sein Friede in mein Herz. Und da ist was Neues geworden. Und seither geht's bergauf und nicht bergab. Unsere Not ist uns zur Hilfe geworden. Halleluja. Und eine ganz bedrohliche Situation kann sich wenden durch göttliches Eingreifen in eine befreiende Lebenssituation. Hier bei der Geschichte ist es so, die hat ja sowas erlebt wie eine Sofortrente, ne? Wie hat er gesagt, von dem, was dir noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen gut leben. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Oder diese, da träume ich manchmal von, hätte ich viel lieber, diese 7.500 € Sofortrente. Sag, das wäre eine gute Grundausstattung, ne? Ab morgen, ohne was tun zu müssen, 7.500 € jeden Monat auf dem Konto, solange du lebst. Na, verdienst noch was dazu, da könnte man so viel machen mit dem Geld. Nicht für mich. Ich hätte schon ein paar Projekte. Das hat die erlebt. Sofortrente. Du kannst gut leben. Halleluja. Wir wollen mal beachten, nicht der Prophet hat gehandelt. Der hat ja nichts hinterlegt oder was zugeschoben, sondern sie selber hat Glauben aktiviert. Sie hat ein bestimmtes Maß an Glauben gehabt. Irgendwann hat sie gesagt, so, die Gefäße reichen, ohne dass sie wusste, was da passiert. Jetzt reicht's. Und die Gefäße sind voll geworden. Und als sie voll waren, da war auch das Wunder vorbei. Die Frau hat Glauben aktiviert. So, meine Gleichung, die ich da rausziehe, Not plus Glaube ist gleich Herrlichkeit Gottes. Schreib dir das auf, wenn du was aufschreibst. Not plus Glaube ist gleich Herrlichkeit Gottes. Schreib's untereinander. Not plus Glaube, Strich drunter, ist gleich Herrlichkeit Gottes. Wenn du das beherzigst, du wirst anders urteilen über die Dinge, die dir im Leben zustoßen. Du wirst lernen, dass da immer noch was geht. Da geht noch was, da ist noch was. Lebensmotto. Und sind wir ehrlich, wie oft haben wir es erlebt? Vielleicht nicht so spektakulär, aber wie oft waren wir schon am Ende und wussten uns keinen Rat mehr? Wie oft haben wir schon gebetet? Herr, ich weiß nicht, wie das werden soll. Und dann haben wir ein Fünkchen Glaube aktiviert und dann hat Gott eingegriffen und hat eine Lösung geschenkt. Vielleicht nicht die, die ich mir vorgestellt habe, aber eine andere, eine viel bessere. Jawohl, wir sind doch so begrenzt mit unseren Lösungen. Wie viel wissen wir denn von der Welt um uns? Gott weiß alle Dinge, er hat den Überblick, er sieht, was uns gut tut. Und manche Dinge, von denen wir meinen, sie täten uns gut, wären uns eher zum Schaden. Deswegen gewinne ich nicht im Lotto. Das weiß ich. Habe ich mir abgeschminkt. Und manches, wovon ich meine, das ist nicht so das Gelbe vom Ei, das mutet Gott mir zu und das trägt er mir auf und dann plötzlich merke ich, hey, darin gehe ich auf. Das ist mein Ding. Ich hätte doch vor 30 Jahren nicht gedacht, ich würde mal Pastor sein. Ich hatte nicht andere Gedanken von Karriere. Da bist du Pastor irgendwo. Wie gesagt, schließt morgens Haus auf und nach dem Gottesdienst ab, bist der Erste und Letzte. Um 11 klingelt noch das Telefon. Ich hätte auch noch ein Problem. Na gut, da muss man halt ran. Hätte ich vor 30 Jahren nie gedacht. Heute würde ich nichts anderes machen wollen. Ich sage meiner Gemeinde oft, ich würde das ohne Bezahlung machen. Wenn ich mir das leisten könnte, ich würde alles, was ich mache, ohne machen. Einfach, weil ich merke, da ist Sinn drin, da kommt was raus dabei. Ja? Kann ich Leuten helfen? Ja? Da mache ich in der Seelsorge, im Mentoring, im Coaching, in der Begleitung von Leuten, in der Entwicklung von Ideen, da kommen Sachen raus, da sind Dinge vorbereitet, die kommen so in Umsetzung. Also ich bin da ganz begeistert. Und Gott ist da in diesen Sachen drin. So die erste Deutungsebene, Gott versorgt, die ihm vertrauen, die haben wir vielleicht schon auch öfters erlebt. Eine zweite Deutungsebene, die mir da wichtig ist, ist der Fokus, ich schaue mal auf den Rest Öl im Krug. Gott erhält Leben. Gott will Leben erhalten. Wo etwas mal geblüht hat, da lässt Gott nicht so einfach zu, dass das ein Bach runtergeht und dass das kaputt geht. Im Natürlichen und im Geistlichen. Ich glaube zutiefst, dass wenn Gott irgendwo den Samen des ewigen Lebens irgendwo reingelegt hat, dass er alles tun will, dass dieses Leben erhalten wird. Und wir haben eine Zusage, dass uns der Teufel nicht aus der Hand Gottes rauben kann, aber wir können das Leben wegschmeißen. Wie in dem Beispiel vorher gesagt. Wir können da wieder zurückgehen. Es gibt ein Zurückgehen. Es gibt ein sich wieder abwenden vom Glauben, auch aus welchen Gründen auch immer. Paulus schreibt davon. Da haben Leute die Gemeinde verlassen. Da sind Leute, die Mitarbeiter waren, zu seinen Gegnern geworden. Da haben Leute dem Glauben abgesagt. Das gibt's. Aber Gottes Anliegen ist, das Leben zu erhalten. Ich habe da mal so einen textkritischen Kommentar gelesen. Da hat jemand, ein kluger Theologe, erklärt, also dass der Krug eigentlich ja doch voll war und dass die Frau nun in Erwartung bitterer Zeiten das sehr klug eingeteilt hat und die Rationierung so sorgsam war und dass sie so sorgsam damit umging, dass ihr Überleben für die nächste Zeit gesichert war. Also es gibt Theologen, die können jedes Wunder entkräftigen. Die sind Theologen, die sind sehr klug und die sind da höchst kreativ. Dabei ist es so einfach zu glauben. Gott ist allmächtig. Er kann tun, er kann alles tun. Also wie viel Öl war es denn nun wirklich? Im Text heißt es, ein Krug mit etwas Öl. Andere Übersetzung sagt, ein Krug mit einer Salbung voll. Eine Salbung. Das heißt, eine Portion, die man benötigt, um sich einmal einzucremen. Nun, ich creme mich jetzt weniger mit Olivenöl ein. Aber ich stelle mir vor, wenn ich es täte, wäre so ein Fingerhut, also so ein Schnapsglas voll, wird wahrscheinlich schon reichen, da könnte ich ja schon mich überall glitschig machen. Ein Schnapsglas voll Olivenöl, damit könnte ich mich eincremen. Und nun kann man sich überlegen, wenn das in so einem Krug drin ist, so ein Schnapsgläschen voll, wie lange dauert das, bis es total eingetrocknet ist? Die Aussicht weckt auch gar nicht so viel spontanes Halleluja. Denkst du, lass den Krug 3 Wochen stehen, dann ist der Rest auch noch eingetrocknet. Also so viel war da noch drin, herzlich wenig. Öl ist in der Bibel ja auch immer ein Symbol für Gottes Gegenwart. Der Leuchter in der Stiftshütte musste immer mit Öl gefüllt werden. Öl als Salböl ist immer auch ein Bild auf Absonderung für besondere Zwecke. Da wird etwas gesalbt und damit ausgesondert für was, für göttlichen Gebrauch. Öl ist auch ein Bild für den Heiligen Geist oder für das geistliche Leben. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen kommt das darüber. Und Öl ist auch immer ein Bild für Lebensfülle und für Reichtum. So, genau das will ich mal aufgreifen, ja. Das bisschen Öl, was da noch drin ist, als Symbol für dein geistliches Leben oder für deine Lebensfülle. Vielleicht kommst du dir manchmal auch so eingetrocknet vor. So, da erlebt man so viel Segen, erlebt Zeiten, wo alles ganz gut läuft und klasse ist. Und dann gibt es Zeiten, wo alles so weit weg ist. Ja, da war doch mal was. Damals, früher, vor 5 Jahren oder letztes Jahr. Und dann guckt man so auf heute und denkt, ist alles irgendwie reduziert. Da kommen so komische Gedanken in den Sinn. Ja, hat Gott mich vergessen? Bin ich aufs Abstellgleis geschoben? Ja, hat Gott kein Interesse mehr an mir? Sind andere wichtiger? So kann es einem gehen. Das ist ganz normal. Also das geistliche Leben, diese Lebensfülle und der geistliche Reichtum, der kann in den eigenen Augen durchaus auch mal so reduziert sein und eingetrocknet sein. Und nun kennt jeder von uns auch Männer und Frauen oder ganze Familien, die vor Jahren hingegebene Jünger und Jüngerinnen Gottes waren, die Jesus nachgefolgt sind, die ihm gedient haben. Durch irgendwelche Umstände hindurch ist das reduziert. Manchmal ganz plötzlich, wie bei dem jungen Mann, von dem ich erzählt habe, manchmal auch so schleichend, nimmt das irgendwie ab und sie haben sich entfernt. Und wenn man dann mit ihnen spricht, dann hört man Sätze wie: Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe immer noch Frieden drüber. Und eigentlich geht's mir ja gut. Eigentlich geht's mir sogar besser als früher. Ich bin nicht mehr so gesetzlich. Ich habe Freiheit. Man kann das alles entschuldigen. Ja? Ich bin heute viel freier als damals. Aber Fakt ist doch, vieles, was wir als Freiheit rühmen, ist eigentlich eine Fessel. Und mancher, der sich seiner Freiheit rühmt, ist zutiefst gebunden. Ja? Manche Freiheit ist buchstäblich eine Fessel der Sünde. Ich glaube, das ist auch eine von meinen Thesen, dass in der Verbindlichkeit Jesus gegenüber die größte Freiheit liegt. Wenn ich mich an ihn halte und an sein Wort halte und an seine Regeln halte, dann erlebe ich Freiheit. Und wenn ich meine, ich kann alles tun und ohne Rücksicht auf die anderen und mein Gewissen meldet sich schon gar nicht mehr, egal wie oft ich bei Rot über die Ampel fahre und so weiter und wie ich mit meiner Steuererklärung das handhabe, da meine ich vielleicht, ich habe Freiheit. Es ist zutiefste Bindung. Also halt dich an Jesus. Halt dich an sein Wort. Darin ist Freiheit. Da kannst du dich entfalten. Vielleicht betest du schon lange für jemanden, der so abgeglitten ist vom Glauben, der nur noch so reduziert Glauben lebt. Vielleicht leidest du auch ein bisschen. Ich sag mal, solange noch ein Tropfen Öl im Krug ist, ist noch Hoffnung. Das lerne ich aus der Geschichte. Solange noch ein bisschen Öl drin ist, da ist noch Hoffnung. Vielleicht bist du selber einer. Ich wag's ja kaum zu sagen. Vielleicht bist du auch ein bisschen abgeklärter im Lauf der Nachfolge geworden und siehst alles ein bisschen relativer. Und diese feurige Leidenschaft, die mal da war, die ist eher so einer nüchternen Haltung gewichen. Ja, muss man alles relativ sehen. Vielleicht hat dein geistliches Leben auch etwas abgenommen. Klar, zum Gottesdienst kommt man, hat man sich dran gewöhnt. Aber vielleicht hat die Bibellese nicht mehr so den Wert, den es mal hatte. Oder das Gebet. Oder der Dienst für Jesus. Vielleicht ist auch deine Freude verloren gegangen. Es ist eher so eine Pflicht, die du erfüllst, weil man sie ja halt so erfüllt und weil die anderen ja auch gucken. Und weil ja die anderen auch mal anrufen. Wenn ich mal 3 Wochen nicht komme, wo bleibst du denn? Was machst du denn? Warum bist du nicht im Gottesdienst gewesen? Man kann so innerlich zurückgehen. Ich will das keinem unterstellen hier, aber ich glaube doch, dass, und da schaue ich auch auf unsere Gemeinde, Bernd, du rühmst sie so, da merke ich, bei manchen spielt Jesus nicht die Rolle im Alltag, die er am Sonntag spielt. Und das ist schade. Er will doch nicht nur ein Sonntagsherr sein oder ein Sonntagsgott. Er will doch im Alltag, gerade im Alltag, da will er doch seine Herrschaft ausüben. Und da will er doch seine Göttlichkeit beweisen. Und da will er doch durchsprechen und durchwirken durch das, was wir tun. Aber für manche ist das gar nicht mehr so ein Problem. Die kommen sonntags regelmäßig, aber unter der Woche habe ich so die Befürchtung, spielt Jesus eben nicht die eindeutig führende Rolle. Solange du noch darüber nachdenkst, wie es dir geistlich geht, ist noch ein Tropfen Öl da. Also ich glaube, dass der wirklich weg ist vom Herrn, dass sich der darüber keine Gedanken mehr macht. Aber wenn du dich noch sorgst um dich und vielleicht auch manchmal betest, so ganz verschämt und still, wenn du merkst, da geht noch was, da ist noch was, dann bist du noch nicht ganz verloren. Dann kannst du so ein Wunder erleben wie diese Frau. Ich hatte es gesagt, Christen können wieder aus dem Heil herausfallen. Wir werden nicht einmal bekehrt und dann sind wir zwangsverpflichtet für die Ewigkeit. Das ist immer unsere Entscheidung. Können immer wieder absagen. Können uns willentlich lossagen. Aber solange ein Mensch atmet, kann er sich entscheiden und kann sagen, Jesus, ich vertraue dir wieder. Ich vertraue dir neu. Ich gebe mich dir neu hin. Ich sage nicht, dass man sich mehrmals bekehren muss, aber dieses Hinwenden zu Jesus, das sollte man eigentlich immer wieder tun. Immer wieder sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Ja? Hier ist mein Leben. Herr, ich habe so eine begrenzte Schau dafür. Mach du was draus, was dir gefällt, was dich ehrt, was dir dient und deinen Zielen. Und wenn man sich so zurückwendet wieder, und sagt, Herr, hier bin ich, hab Mist gemacht, ist manches dumm gelaufen. Ich gebe mich dir neu hin. Dann, also wer das tut, der wird Gnade finden. Lukas 15, das Gleichnis von den Söhnen, sagt es also eindrücklich. Was hat der Bursche nicht alles gemacht? Wir hätten ihn doch schon lange abgeschrieben, ja? Da nimmt der die Kohle und verprasst sein Erbe. Und irgendwann klopft er wieder an. Und als strenger Vater hätte ich gesagt, du hast es nicht anders gewollt. Jetzt schau zu, wie du klarkommst damit. So ein bisschen streng sind wir ja auch, ne? Aber das ist nicht das Herz des Vaters. Da heißt es, und der Vater sieht ihn von ferne. Das heißt, er hat schon Ausschau gehalten, hat immer damit gerechnet, dass er zurückkommt. Und als er ihn sieht, da läuft er ihm entgegen und umarmt ihn und drückt ihn. Wow, so ist Gott. Ich finde das. Also Gnade ist nicht begreifbar. Gnade ist was Unbegreifliches, ist was Himmlisches. Und sie steht da für jeden, für jeden. Ich hatte die Geschichte von einem Mann gelesen, in Hamburg ist tatsächlich wohl so geschehen, ja, ein begabter Mitarbeiter. Seine Tochter hat einen Unfall, ist gestorben und er hat zutiefst rebelliert gegen Gott. Hat Gott dafür verantwortlich gemacht, dass ihm das zustößt, ja. Er hat sich dadurch entfernt und auch falsche, verkehrte, sündhafte Haltungen konnten so in sein Leben hineinkommen. Seine Ehe ist dann in die Brüche gegangen. Die Frau hat sich von ihm getrennt. Er war fast 20 Jahre ohne Gott. Zuerst war er noch erfolgreich in seinem Beruf, dann hat er auch da Schiffbruch erlitten, ist irgendwie gestrandet. Ja, sitzt dann am Rhein bei Köln auf einer Bank mit einer Pistole in der Tasche. und hat diesen Gedanken, es ist zu spät, es ist vorbei, ich hau mir hier eine Kugel in den Kopf. Und dann, das ist wirklich passiert. Dann hüpft ein Kind vorbei und trällert dieses Lied, er hat die ganze Welt in seiner Hand. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Kinderlied, ja? Hat die ganze Welt. Hüpft dieses Lied. Und da spricht Gott zu ihm. Und nach dem Kind, ein paar Meter weiter, kommen die Eltern. Und sie sehen, dass der zutiefst berührt ist. Und die sprechen den an und er öffnet sein Herz. Und findet auf der Bank am Rhein zu Jesus zurück. Schmeißt die Pistole weg. So kann Gott sein. Das sind doch Überraschungen. Gott kann uns überraschen, egal wo wir sind. In der tiefsten Tiefe kann Gott reingreifen und kann dich rausholen. Also es ist nie zu spät. Solange noch ein Tropfen Öl da drin ist, in deinem Lebensgefäß, in deinem Glaubensgefäß, egal wie stark das so eingedunstet ist, so eingetrocknet, noch ein Tröpfchen drin, Gott kann da was machen. So, ich frage mal, auf welchem Weg bist du? Ist nicht so dramatisch wie der Kerl da. Das erlebt ja kaum einer. Aber wie nah bist du Jesus? Ich meine jetzt nicht hier so unter Beobachtung, im Verborgenen. Welche Rolle spielt Jesus bei dir im Alltag? Ist er der, auf den du morgen schaust, dem du den Tag hinlegst, wo du sagst, Herr, 24 Stunden, neuer Tag, 8 Stunden im Beruf, ich weiß nicht, was kommt. Es gibt ja so dieses Gebet, Herr, ein neuer Tag. Noch habe ich nicht gesündigt. Noch habe ich keinen Menschen angeklagt. Noch habe ich meine Kinder nicht verurteilt und meine Frau nicht niedergemacht. Aber gerade hat der Wecker geklingelt. Jetzt muss ich aufstehen. Gibt's so Situationen, ne? Und man ist unterwegs und ich weiß auch nicht, was so kommt. Aber da zeigt sich doch, wie nah ich Jesus bin. Ich bin nicht so der morgens schon vom Bett auf die Knie fällt und dann 2 Stunden stille Zeit hat. Ich weiß nicht, ob es so Leute auch noch gibt. Aber ich habe jeden Tag eine Zeit, wo ich sage, Jesus, hier ist mein Leben, hier ist mein Termin, hier sind meine Pläne, das habe ich mir so vorgestellt, du weißt, manches kann auch ganz anders kommen. Ich versuche mich jeden Tag abzudaten mit seinem Willen. Und manchmal reicht es morgens nur für einen Stoßseufzer, Herr, strenges Programm, sei bitte dabei, allein schaffe ich es nicht. Und manchmal bete ich auch erst abends, und das sind nicht die besten Tage, wenn ich abends erst zur Besinnung komme und sage, oh Herr, was ist heute wieder alles gelaufen? Dann denke ich manchmal, hättest du früher an ihn gedacht, wäre es anders gekommen. Es gibt auch solche. Wir erleben das ja, wir sind ja Menschen. Wie nah sind wir an Jesus dran? Ich bete jetzt auch nicht immer so, Herr, ich muss zum Aldi, schenk mir einen Parkplatz, soll ich dort reinfahren, soll ich das machen, soll ich jenes machen? Es gibt auch so Leute, ich verurteile das auch gar nicht, ich versuche so innerlich abhängig zu sein. Und sag, Herr, wenn du nicht redest, tue ich das, was nahe liegt, ja, was dir vor die Hände kommt, das tu. Und wenn du was anders vorhast, musst du es mir deutlich sagen, manchmal bin ich sehr schwerhörig, dann musst du doppelt anklopfen. Und wenn es dir ganz wichtig ist, dann gib mir einen Tritt. Hoffentlich merke ich es dann. Ansonsten tue ich, was ich tun muss und was ansteht, so folge ich der Geistesleitung. Ja. Aber immer ganz, ich versuche schon nah beim Herrn zu sein. Immer so eine Zwiesprache, manchmal auch gar nicht so, wie man sich Gebet vorstellt, so Hände falten und die Augen schließen. Ich rede manchmal mit Jesus beim Autofahren. Herr, was denkst denn du darüber? Herr, wie geht's denn dir da jetzt? Oder ich mache mir da so Gedanken, Herr. Gib mir doch ein Wort, sag mir doch was. So ganz natürlich. Ich glaube, das ist auch eine ganz ausgewogene Geschichte. Ja. Also, wie nah bist du bei Jesus? Wenn du so langsam von Jesus wegtreibst und du merkst, da ist die Bindung etwas loser geworden, lass dich doch heute rufen. Solange noch ein Tropfen Öl drin ist, ist alles noch möglich. Gott will nicht, dass du dich von ihm entfernst. Jesus will dein Herz haben. Dein Herz. Es gibt auch eine Lösung für Leute, die sagen, aber weißt du, ich habe so viel verbockt in der letzten Zeit. Für mich ist es zu spät. Das ist eine Lüge. Das sind Worte des Teufels. Das sind nicht die Worte, die aus der Bibel kommen. Es gibt kein zu spät, solange du atmest. Und Paulus sagt mal was ganz Gewaltiges. Er sagt, wenn die Sünde überströmend geworden ist, dann ist die Gnade überströmend. So, jetzt, das soll nicht heißen, um die Gnade zu mehren, mal richtig auf die Pauke zu hauen. Das ist nicht damit gemeint. Aber egal, was du verbockt hast, Gnade ist immer größer. Gott kann immer noch ein bisschen drauflegen. Solange noch ein Tropfen Öl drin ist, geht noch was. Das ist so diese zweite Deutungsebene. Es gibt noch eine dritte. Und ich meine, sie ist auch identisch mit der Dringlichkeit im Herzen Gottes. Gott will natürlich, dass seine Kinder versorgt sind. Er will, dass wir unser Auskommen haben, dass wir uns nicht zu sehr sorgen um unser Brot, sondern dass wir dienen können und seinen Willen tun können. Gott will auch, dass Leben erhalten wird, aber das tiefste Anliegen ist doch, dass Verlorene gerettet werden. Stimmt's? Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie ihn finden, dass sie das Geschenk des Lebens annehmen. Auch davon spricht der Krug. Nicht dieser eine Krug, sondern die leeren Krüge. Die vielen leeren Krüge, keiner weiß wie viel, die sprechen davon, dass da Leben rein muss. Gott hat was zu geben. Er will ein Wunder wirken. Und er hat was zu geben durch dich. Ich spreche mal im Bild. Da sind 1000 leere Krüge um dich rum. In der Schule, am Arbeitsplatz, dort wo du wohnst, in deinem Freundeskreis, im Sportverein. Lauter leere Krüge, ohne Leben. Und du bist es, der was hat. Egal wie viel. Vielleicht nicht so überfließend, wie du es gern hättest. Vielleicht auch nur noch ein Schnapsgläschen voll. Aber es ist Leben, Qualität. Und Gott will, dass das in die anderen reinkommt, dass die anderen in den Genuss kommen. Ob viel oder wenig. Du hast das, was die anderen brauchen. Halleluja. Das ist was Großartiges. Leben aus Gott. Neues Leben. Du fühlst dich manchmal so armselig. Du bist unendlich beschenkt. Du denkst, ich habe so wenig zu geben. Ich komme kaum selber über die Runden. Gott sagt, du hast so viel, dass andere auch noch was kriegen können. Und du wirst selber nicht zu kurz kommen. Johannes schreibt das mal. Schreibt ein Wort von Jesus auf im Johannes-Evangelium Kapitel 4, Vers 14. Das Wasser, das ich ihnen gebe, sagt Jesus, wird in ihnen zu einer sprudelnden Wasserquelle, man kann auch sagen, zu einer sprudelnden Lebensquelle werden, die zu ewigem Leben sprudelt. Das ist die Absicht Gottes. Ich wünsche uns, dass wir aus dieser Minderwertigkeit rauskommen, aus der wir manchmal ums eigene Überleben kämpfen, dass wir merken, was in uns angelegt ist. Ob man dir das ansieht oder nicht. Wenn Jesus in dir ist, dann ist was Gewaltiges in dir. Halleluja. Da kannst du dir auf die Brust klopfen und sagen, hier drin ist was vom Himmel. Hier ist was von der Lösung. Ich muss nicht in das Jammerlied einstimmen und in den Trauergesang der Welt. Hier drin ist es anders. Hier ist Hoffnung. Hier ist Weisheit. Hier ist Autorität. Hier ist Kraft. Hier ist das pure Leben, das Puls da drinnen. Und ich will es nicht für mich haben. Ich bin nicht damit zufrieden, wenn ich gerettet bin. Ich will, dass die anderen auch was davon kriegen. Ich gebe das weiter. 1000 leere Krüge um dich. Dieses Leben in dir, das soll sich ausbreiten. Soll auch andere erreichen. Und da muss ich fragen, für wie viel hast du Glauben? 10.000. Ich sage jetzt nicht, wer bietet mehr. Gut, das ist tatsächlich eine Glaubens... Ein Maß des Glaubens, das unterschiedlich ist. Bernd, von dir hätte ich nicht weniger erwartet. Als Pastor dieser Stadt. Aber für dich kann es sein, dass du sagst, ich habe Glauben für meine Familie. Ich habe Glauben für meine Eltern. So lang schon versuche ich ihnen von Jesus zu sagen. Und versuche ihnen zu zeigen, dass mein Leben wirklich anders geworden ist seit meiner Bekehrung von vor 2 Jahren und meiner Taufe. Und sie haben es noch nicht begriffen. Aber mein Papa und meine Mama, die sollen gerettet werden. Das ist vielleicht dein Glaubensmaß. Geh verantwortlich damit um. Ich bete auch schon seit Jahren für meinen Vater. Ich habe 6 Schwestern und bin der Älteste. Was habe ich alles mitgemacht? Und früher, oh, das brauche ich jetzt gar nicht. Und als ich mich bekehrt habe, so mit Mitte 20, da haben sie gesagt, ach, jetzt hat er noch einen religiösen Spleen gekriegt. Ich hatte vorher schon andere Spleens. Ja, ich bin dann zur Bundeswehr gegangen, habe mir einen rosaroten Porsche gekauft, habe dann mit Antiquitäten gehandelt. Und dann hatte ich wirklich einen religiösen Spleen für die. Jetzt hat er einen religiösen Spleen. Warte mal ein halbes Jahr, dann hat er wieder was anderes. Das ist schon 25 Jahre her. Ne? Und die haben es immer noch nicht begriffen, dass es kein Spleen ist. Ich habe sogar den Verdacht, dass sie heimlich, wenn wir nicht dabei sind, dass sie heimlich über uns tuscheln. Meine Lieblingsschwester, zu der habe ich das beste Verhältnis, die sagt, in seltenen Momenten, weißt du, also an euch sieht man schon, dass was anders geworden ist. Aber diese Erkenntnis hat sie noch nicht dazu bewogen, zu sagen, das will ich auch haben. Die krebsen noch vor sich hin, meine Zwillingsschwester ist dritte Mal geschieden, eine armselige Person, der siehst du auf 2 Kilometer an, dass sie depressiv ist, ja. Aber dass sie Jesus annimmt und Leben empfängt und mal sich selber frei macht von diesen Selbstanklagen, ja, dass sie nichts aus ihrem Leben gemacht hat, das macht ihr nicht. Ah, ich denke, Herr, aber ich habe Glauben. Ich bete immer wieder. Ich sage, Herr, meine Eltern und meine 6 Schwestern. Die sollen's verstehen. Komisch, in der Gemeinde bekehren sich immer wieder Leute, aber die sind so hartnäckig, gell? Da blutet mein Herz manchmal. Und jetzt, die sind ja auch so im Abstand von jeweils 2 Jahren gehen die so runter, ne? Also, die Jüngste ist gerade 40 geworden. Jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. Das ist eine Sache. Für wie viele Menschen hast du Glaube? Da gab es mal einen schottischen Evangelisten, John Knox, der hat gefleht, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Erweckungsprediger. Herr, gib mir Schottland. Wenn nicht, dann sterbe ich. Das war in dem so angelegt. Ja. Und du klagst du über die Dürre in deinem eigenen Leben? Bete doch für Verlorene. Ich glaube, dass wir dadurch auch eine Aufwertung und einen inneren Wasser, so eine Steigerung des inneren Wasserstandes erleben, wenn wir für andere beten. Da geht es uns plötzlich auch besser. Wenn man nur auf sich selber guckt, da wird es immer weniger. Aber investiert man sich in andere, ist auch ein geistiges Geheimnis, ja. Investiert man sich in andere, geht es einem plötzlich auch gut. Betet man für die Probleme von anderen, sind die eigenen Probleme plötzlich klein. Das stimmt. Jawohl, das ist so. So, fang mal an zu beten. Für die Kollegen, für die Familie. Vielleicht erreichst du nicht die Massen. Vielleicht musst du auch nicht die Massen erreichen. Vielleicht bist du nur deswegen da, damit du einen weiteren Menschen zum Herrn führst. Das soll jetzt nicht, das ist ein schwieriger Satz, ne? Das soll jetzt nicht heißen, lass es mal ruhig angehen, irgendwann läuft er dir über den Weg. Da wäre der Pastor dagegen. Sei eifrig, vielleicht läuft er dir morgen über den Weg. Dieser eine Mensch. Da gab's vor 150 Jahren, gab's einen Mann, einen Christen, der hat nur einen zum Herrn geführt. Hat sich immer wieder bedauert. Menschen kommen zum Glauben. Durch mich kommt keiner zum Glauben. Und dann hat er durch seine Bemühungen und durch seinen Zeugendienst hat er einen zum Herrn geführt. Und das war der Spurgeon. Wie hieß der? Charles Haddon Spurgeon. Ein Erweckungsprediger, durch den Hunderttausende nachher zum Glauben gekommen sind. Also ich wäre froh, wenn ich einen zum Herrn führe, so ein Billy Graham Deutschlands, weißt du. Und ich sage, da bekehrt sich einer durch meinen Dienst. Ich würde alle anderen nicht gering achten, aber ich würde sagen, das ist mir der Wichtigste. Der danach hat Deutschland verändert mit seiner Verkündigung. Das wäre es doch wert. Vielleicht wartet so einer auf dich und du sagst, oh, ich habe doch selber nur so wenig Öl im Topf, muss doch selber gucken. Mensch, sieh doch mal, was möglich ist. Investier dich doch, bet doch mal. Gott kann dich doch gebrauchen. Eigentlich müssten wir hier einen Aufruf machen und sagen, wir wollen mal lernen, groß zu denken über uns. Ich will das ja auch gar nicht. Ich will auch nicht Hochmut schüren hier. Der Bernd wird mir die Ohren lang ziehen. Aber es gibt, da geht noch was, da gibt's noch was. Es gibt noch was zu erleben. Und der Schlüssel dazu ist Glaube. Vertrauen darauf, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Wie diese junge Frau das erlebt hat. Gegen alle Logik. Sie klagt, der Gläubiger ist gekommen. Ich sag, mach deine Rechnung nicht ohne Gott. Da können Heere von Vollstreckungsbeamten vor der Tür stehen. Ja? Von Steuereintreibern. Von Gläubigern. Mach deine Rechnung nicht ohne Gott. Er kann Strich drunter machen, dann sieht die Rechnung anders aus. Nur ein Fingerhut Öl ist im Topf. Wenn Jesus im Haus ist, kommt es nicht darauf an, wie viel im Topf ist. Jesus macht den Unterschied. Er macht es mit seiner Kraft. Glaube gegen alle Logik, gegen Augenschein. Manchmal spricht auch alles dagegen. Ja? Aber egal, wie das Leben spricht, lass Gott seinen Satz dazu sagen. Gott hat sich doch für dich ausgesprochen. Gott ist doch auf deiner Seite. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus mal. Ich kenne sie, sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Lass dich mal nicht beeindrucken von deinen Kontoauszügen und von deinen Rechnungen, die dir ins Haus flattern, sondern sag, leg das alles Jesus hin. Herr, hier will schon wieder einer was von mir. Du bist mein Versorger, ich vertraue auf dich. Öffne du mir Quellen, öffne du mir Möglichkeiten. Und wenn ich meinen Teil dazu beitragen soll, dann gib mir noch einen Nebenjob, dass ich das noch verdiene, was im Moment noch fehlt. Glaube gegen Augenschein, glaube auch gegen Spott und Skepsis. Wenn so das Jesus-Leben in uns abgenommen hat, ja, erbitte Gefäße, bete für Menschen, investiere dich in sie. Gerade in solche, die Jesus nicht kennen. Und du wirst erleben, dass es auch in dir wieder zum Fließen kommt. Die Not war groß, das muss man sagen. Aber die Witwe hatte einen Schatz. Sie wusste noch nicht darum, sie hatte einen Schatz. So, was ist deine Not? Ruf zu Gott. Klag ihm dein Leid. Er kann dir begegnen. Und er kann die Not lindern. Was ist dein Schatz? Dein Schatz ist in dir. Deine Erfahrungen sind dein Schatz. Deine erlebten Gebetserhörungen sind ein Schatz. Erinner dich dran. Denk daran, wie Gott dir schon geholfen hat. Was er gestern getan hat, kann er heute und morgen auch tun. Dein Vertrauen, das dir schon oft geholfen hat, kann auch jetzt greifen. Dein Glaube. Du selber bist ja das Gefäß. Dein Glaube in dir, der Geist Gottes in dir, alles positiv, alles auf deiner Seite, das ist dein Schatz. Das gilt zu aktivieren. Christus in dir, er ist das Leben. Bring's zum Überfließen, bring's in Bewegung. Streck's Gott hin und sag, hier Herr, ich sehe nicht so viel drin, aber du kannst es zum Fließen lassen. Und dann wird es zur übersprudelnden Quelle. Zum Segen für dich und andere, indem du deinen Glauben anfachst und dich investierst. Ich werde dieses Wort nicht los, dass wir Botschafter sind, Gesandte an Christi Stadt. Da sagt man, naja, Botschafter. Wer von uns hat schon mal einem Botschafter die Hand gedrückt? Wahrscheinlich die wenigsten. Ich fahre immer wieder in Frankfurt durchs Westend, durchs Diplomatenviertel. Da ist ganz viel Polizei, ganz teure Autos. Ich weiß, dass da die Botschafter der Welt wohnen. Riesige Villen. Ja? Aber ich komme da gar nicht ran an die. Und manchmal kommt so ein kühner Gedanke und sagt, ich habe keinen Polizeischutz, ich habe keine Dienstvilla, aber ich bin Botschafter einer Autorität, die der gar nicht kennt, der da hinten wohnt. Ja, das ist eine Autorität, das ist ein Reich, das ist viel mächtiger als alles, was der je vertreten wird. Ja, da kann es der US-Botschafter sein. Ich bin Botschafter des Reiches Gottes. Und Jesus ist in mir, Halleluja. Ich habe keinen Ausweis vorzuzeigen, aber ich habe Autorität. Ja? Ich habe keinen Plan zu erfüllen, aber ich habe ein Wort Gottes. Und das verstehe ich und danach handle ich, was ich verstehe. Das gilt nicht nur für mich, das gilt für uns alle. Du hast was. Da ist noch was. Da geht auch noch was. Amen. Ich möchte gerne, dass wir aufstehen. Jetzt ist es schon spät geworden. Aber dass wir aufstehen und das nochmal bekräftigen und dass wir uns da auf die Füße stellen und sagen, Herr, ich hab doch was, du wohnst doch in mir. Ich bin doch mehr, als mein Nachbar in mir sieht. Können wir das mal so proklamieren, die Hand hochstrecken, ich mache mich gern zum Sprecher. Halleluja! Jesus, du bist es, der in unserem Leben den entscheidenden Unterschied gemacht hast. Du hast uns gesehen in unserer Verlorenheit, du hast mich gesehen, hast deine Hand ausgestreckt, hast mich herausgerissen. Meine Füße stehen auf festem Grund. Mein Lebenshaus ist auf Fels gebaut. Kein Sturm, kein Wind kann es umwerfen. Herr, und manchmal zweifle ich auch an meinen Möglichkeiten, aber ich entscheide mich heute auf dich zu schauen und deine Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Und ich denke nicht gering über mich und meine Gaben, sondern denke groß. Und ich lasse mich nicht beeindrucken von Nöten und von Schwierigkeiten und von Rechnungen und von Defiziten, sondern ich sage, der Herr ist mein Helfer, wer kann mir schaden? Der Herr ist mein Versorger, wer kann mich davon abschneiden? Herr, du bist der Erhalter meines Lebens und du sorgst dafür, dass ich mein Ziel erreiche. Und nicht nur das. Herr, ich strecke mich aus, danach ein fruchtbringendes Werkzeug zu sein. Und ich vertraue dir und ich glaube, dass du in mir Schätze hast für andere. Hilf mir, das zu entdecken, das zu fassen und das freizulegen, damit die Welt um mich herum in den Genuss deiner Gnade kommt und dass etwas von dem Leben, was in mir steckt, auch auf andere überspringen kann. Mach mich zu einem Botschafter deines Reiches. Lass mich das entdecken, das große Geheimnis. Herr, ich vertraue dir. Nimm das jetzt, ergreif's und lass es nicht mehr los. Amen? Amen, so soll es sein.
Herzlichen Dank.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.